Liebe Hörer, es ist jetzt 12 Uhr. Um die Mittagszeit laden wir Sie wieder ein zum Gebet. Wir beten in der Osterzeit das Regina Zöli den Gruß an die Gottesmutter. Heute mit Pfarrer Richard Kocher, unserem Programmdirektor.
Mir betet Peter Sonneborn, der Redaktionsleiter, wie ich schon früher mal sagte, die Chefs, die sind auch am Samstag im Dienst. Peter, dann grüßen wir die Gottesmutter. Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja.
Den du zu tragen würdig warst, Halleluja.
Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, Halleluja.
Bitt Gott für uns, Halleluja.
Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, Halleluja.
Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden. Halleluja.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen Osterfreude gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
O Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in Frieden.
Amen.
Wir beten jetzt für die Kirche in China. Das ist dem Papst immer auch ein großes Anliegen. Gott, unser Vater, führe sie zur Einheit im Glauben und schenke ihnen Ausdauer in der Treue zum Evangelium. Der Papst meint hier die Christen in diesem Land. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Ich bete jetzt noch das Gebet zur Vorbereitung des Besuches von Papst Benedikt in Deutschland. Gott, du Vater aller Menschen, Ursprung und Ziel unseres Lebens, du hast uns zu deinem Volk berufen und begleitest deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit. Wir gehen diesen Weg in tiefer Verbundenheit mit unserem Papst Benedikt, den du zum Nachfolger des Apostels Petrus erwählt hast. Öffne ihm die Herzen der Menschen und stärke unseren Glauben durch seinen Dienst. Lass die Tage seines Besuches für unser Land zum Segen werden. Schenke deiner Kirche Glaube, Hoffnung und Liebe. Erneuere sie durch deinen Heiligen Geist und vollende durch sie das Werk deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Zuhörer unseres Radios, Peter meinte soeben beim Hinausgehen, ich sollte wenigstens ehrlicherweise ergänzen, dass wir beide am Montag dann auch frei haben. Montag ist immer der freie Tag für die Priester, weil sie am Wochenende doch ziemlich im Einsatz sind. Habe ich hiermit getan. Ich bin ziemlich müde, aber es ist eine gesunde, eine gute Müdigkeit. Am Dienstag kam ja die erlösende Nachricht, Radio Horeb hat den Zuschlag bekommen. Wir werden bundesweit, wie ich immer so sage, aufschlagen. Also vom Tennis her mit dabei sein. Ab 1. August können über 40 Millionen Menschen in unserem Land Radio Horeb leicht empfangen mit einem digitalen Empfangsgerät. Wie mir gesagt wurde, gibt es schon einzelne Geräte, die eine durchaus passable Qualität haben für 50 Euro im Handel. Damit wird das größte Hindernis bei der Verbreitung von Radio Horeb entfallen. Und das war immer die mangelnde Empfangsmöglichkeit. Ältere Leute tun sich schwer, ja, eine Schüssel einzurichten und sie auch entsprechend dann zu bedienen mit der Fernbedienung, dass man Radio Horeb bekommen kann. 4 Jahre meines Lebens habe ich eingesetzt dafür, dass dieser Tag möglich ist. Insofern können Sie sich auch vorstellen, wie ich mich freue, wenngleich es in den letzten Tagen natürlich enorm viel los war an Presseerklärungen, Anfragen. Sogar ein Staatsminister hat sich gemeldet, er möchte jetzt auch mich einmal persönlich kennenlernen. Eine gewisse Genugtuung stellt sich da ein, denn bei manchen Leuten musste ich immer lange anstehen, bis man zu denen überhaupt vorgelassen worden ist. Jetzt melden sich diese selber. Wir sind bei der Auslegung des Jesusbuches von Papst Benedikt. Es geht um die Ostererscheinungen. Der Evangelist Lukas berichtet, dass der Auferstandene etwas zum Essen verlangt, weil sie nämlich meinten, sie haben ein Gespenst oder einen Geist vor sich. Und Jesus sagt, er hat Fleisch und Knochen. Also er betont die Leibhaftigkeit sehr stark. Die allermeisten Ausleger sind der Meinung, dass Lukas in seinem Eifer übertrieben habe, dass er mit einer solchen Aussage Jesus in die empirische Leiblichkeit zurückhole, die mit der Auferstehung ja überschritten ist. So stehe mit seiner eigenen Erzählung im Widerspruch, in der Jesus plötzlich mitten unter den Jüngern erscheint in einer Leiblichkeit, die nicht an die Gesetze von Raum und Zeit gebunden ist. Ich erlaube mir hier einen Kommentar. Mich stört es einfach, dass man alles, was in der Bibel irgendwie sperrig ist oder schwierig ist, versucht dann zu eliminieren, indem man sagt, der Apostel, der Evangelist Lukas hat einfach übertrieben. Entschuldigung, aber das ist doch kein Blödmann. Das wäre ihm doch sicher auch aufgefallen, dass er auf der einen Seite in der Emmaus-Geschichte die Nichterkennbarkeit, die Jenseitigkeit des auferstandenen Christus darstellt und dann ein paar Verse weiter jetzt schon ihn als einen ganz normalen Menschen beschreibt. Wir meinen immer, dass unser Verstehenshorizont auch der von Christus, von der überirdischen Welt sein müsste. Was wissen wir denn von der Wirklichkeit eines auferstandenen Leibes? Doch gar nichts. Ob dieser auferstandene Leib auch, natürlich wird er nichts mehr zum Essen brauchen, aber ob er nicht jetzt nach unserem Empfinden auch Nahrung, die ja nichts anderes als Energie und Kraft ist, in sich aufnehmen kann, wissen wir doch nicht. Also warum müssen wir das dann immer gleich alles meinen, zu kategorisieren zu müssen? Lassen wir es halt einfach stehen. Der Papst fährt fort. Ich glaube, es ist nützlich, hier auch die anderen drei Stellen in den Blick zu nehmen, in denen vom Mahlhalten des Auferstandenen berichtet wird. Dem eben besprochenen Text geht die Emmaus-Geschichte voraus. Sie endet damit, dass sich Jesus mit den Jüngern zu Tisch setzte, das Brot nahm, den Lobpreis betete, das Brot brach und es den Zweien reichte. In diesem Augenblick gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Er aber entschwand ihren Blicken. Der Herr hält Tischgemeinschaft mit den Seinen wie zuvor mit Lobpreis und Brotbrechen. Dann entschwindet er dem äußeren Blick und gerade in diesem Entschwinden öffnet sich das innere Sehen. Sie erkennen ihn. Es ist wirklich Mahlgemeinschaft und doch neu. Im Brechen des Brotes zeigt er sich, aber im Entschwinden wird er erst wahrhaft erkennbar. Von der inneren Struktur her sind die zwei Malerzählungen derjenigen ganz ähnlich, die wir bei Johannes 21 finden. Die Jünger haben eine erfolglose Nacht hinter sich, kein Fisch ist in ihre Netze gegangen. Am Morgen steht Jesus am Ufer, aber sie erkennen ihn nicht. Er fragt sie, übrigens ein wunderschönes Wort, Technia im Griechischen, meine Kinder. Es sind oft so feine Nuancen, die wir übersehen. Meine Kinder, so ganz liebevolle, zärtliche Anrede. Übrigens auch der Vater im Gleichnis von den beiden Söhnen auch ganz zärtlich und liebevoll, die sie anspricht. Habt ihr etwas zu essen? Auf ihr Nein hin trägt er ihnen auf, noch einmal auszufahren. Und diesmal kommen sie mit einem überreichen Fang zurück. Daraufhin lädt Jesus selbst, der schon Fisch auf ein Kohlenfeuer gelegt hat, sie ein, kommt her und esst. Und nun wussten sie, dass es Jesus war. Besonders wichtig und hilfreich, um das Mahlhalten des Auferstandenen zu verstehen, ist die letzte Erzählung. Und da kommt jetzt wirklich etwas ganz Interessantes. Sie findet sich in der Apostelgeschichte. In den üblichen Übersetzungen, fast möchte man schon sagen, in den üblen Übersetzungen, Sie wissen, dass ich die Einheitsübersetzung nicht besonders liebe, kommt freilich die besondere Aussage dieses Textes nicht zum Vorschein. Die deutsche Einheitsübersetzung entspricht dem üblichen Übersetzungstypus, wenn sie sagt, 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem. Durch den von der Satzkonstruktion her berechtigten Punkt nach dem Wort gesprochen, wird ein innerer Zusammenhang verdeckt. Lukas spricht von drei Elementen, die das Zusammensein des Auferstandenen mit den Seinen kennzeichneten. Er gab sich zu erkennen, er sprach, er hielt Mahl. Sich zu erkennen, sich zu sehen geben, reden, Mahl halten, sind die drei zusammengehörenden Selbstkundgebungen des Auferstandenen, in denen er sich als der Lebende erweist. Für das rechte Verstehen des dritten Elements, das sich wie die ersten zwei über die 40 Tage erstreckt, ist das von Lukas gebrauchte Wort synalizomenos vom Griechischen her von wesentlicher Bedeutung. Wörtlich übersetzt, habe ich gerade falsch gesagt, wörtlich übersetzt, weil es nämlich heißt, Salz mit ihnen essen. Lukas hat dieses Wort sicher bedachtsam gewählt. Was soll es bedeuten? Im Alten Testament stiftet gemeinsames Genießen von Brot und Salz oder von Salz allein feste Bündnisse. Salz gilt als Bürgnis für Dauer. Es ist das Mittel gegen Fäulnis, gegen die Verwesung, die zum Wesen des Todes gehört. Jedes Essen ist Angehen gegen den Tod, eine Weise, Leben zu erhalten. Das Salzessen Jesu nach der Auferstehung, dem wir so als Zeichen des neuen und immerwährenden Lebens begegnen, deutet auf das neue Mahl des Auferstandenen mit den Seinen hin. Es ist Bundesgeschehen. Damit steht es in einem inneren Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl, in dem der Herr den Seinen den neuen Bund gestiftet hatte. So bringt die geheimnisvolle Chiffre vom Salzessen eine innere Verbindung zwischen dem Mahl vor Jesu Leiden und der neuen Tischgemeinschaft des Auferstandenen zum Ausdruck. Er gibt sich den Seinigen als Speise und beteiligt sie so an seinem Leben, am Leben selbst. Schließlich ist es sinnvoll, hier noch an Jesu Worte zu denken, die wir im Markus-Evangelium finden. Jeder wird mit dem Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn es aber schal wird, womit wollt ihr es wieder salzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden miteinander. Einige Handschriften fügen im Anschluss an Levitikus 2,13 auch noch hinzu, jedes Opfer wird mit Salz gesalzen werden. Das Salzen der Opfer hatte jedenfalls den Sinn, die Gabe würzig zu machen und sie vor Fäulnis zu schützen. So spielen verschiedene Bedeutungen zusammen. Bundeserneuerung, Gabe des Lebens, Reinigung des eigenen Seins für die Selbstgabe an Gott. Wenn Lukas zu Beginn der Apostelgeschichte die nachösterlichen Ereignisse zusammenfasst und dort von der Mahlgemeinschaft des Auferstandenen und den Seinigen erzählt, mit dem Wort synalizomenos, Salz mit den anderen essend, so bleibt zum einen das Geheimnis dieser neuen Mahlgemeinschaft bestehen. Andererseits wird aber hier Wesentliches sichtbar. Der Herr zieht die Jünger neu in die Bundesgemeinschaft mit sich und dem lebendigen Gott hinein. Er gibt ihnen Anteil am wirklichen Leben, macht sie selbst zu Lebendigen und würzt ihr eigenes Leben mit der Anteilnahme an seiner Passion, an der reinigenden Kraft seines Leidens. Wie die Mahlgemeinschaft mit den Seinigen konkret ausgesehen hat, entzieht sich unserer Vorstellung. Aber wir können ihr inneres Wesen erkennen und können sehen, dass in der gottesdienstlichen Gemeinschaft, in der Feier der Eucharistie, dieses Mahlhalten des Auferstandenen weitergeht, wenn auch in anderer Weise. Damit haben wir dieses Kapitel, diesen Abschnitt auch abgeschlossen. In manchen Gegenden ist es ja bis heute Tradition, jemand zur Begrüßung Salz und Brot zu reichen. Es geht also auf die Tradition der Bibel zurück. Es segne, heile und behüte sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Geiz Gott für Ihr Gebet und für jede Spende. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.